Wir beten. Herr Jesus, wir haben gerade gesungen, dass sich mit uns alle Kreaturen nach deiner Herrlichkeit sehnt. Herr dreieiniger Gott, wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit und wir bitten dich auch, dass wenn wir jetzt dein herrliches Wort aufmachen, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, sodass wir deine Schönheit und Wahrheit und Herrlichkeit noch klarer erkennen können. Amen. Wenn ich da so zur Zeit in der Früh aufstehe und wenn die Sonne scheint, wenn ich früh genug dran bin, dann strahlen alle Farben in der Wiese. Das Gras glänzt grün und der Tau glitzert und die Felder leuchten wie Gold. Und ich denke mir immer, wow, ist das schön. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ihr euch das vorstellen könnt und dass ihr das nicht komisch oder verkehrt findet, sowas schön zu finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wisst, dass Schönheit genießen zum Menschsein dazugehört. Habt ihr das gewusst, dass die Archäologie sagt, seit es Menschen gibt, gibt es auch Schmuck? Es gehört zum Menschsein dazu, Schönheit wahrzunehmen, zu suchen, zu genießen. Und das ist eines der Dinge, die uns Menschen besonders macht, die an uns Menschen besonders sind. Wir beschäftigen uns jetzt an 6 Sonntagen mit dem Schlüssel zur Zufriedenheit. Was macht Menschen zufrieden? Vielleicht interessiert dich das. Ich glaube schon, mich interessiert das. Und die Ideen dazu habe ich aus dem Buch von einem Freund von mir, Andrew Page heißt er. Das Buch heißt Die 5 Gewohnheiten zutiefst zufriedener Menschen. Die 5 Gewohnheiten zutiefst zufriedener Menschen. Und ich lese euch was draus vor, weil mir der Wolfgang verraten hat, das ist der Trick, wie man die Leute dazu bringt, ein Buch zu kaufen und zu lesen. Muss was vorlesen. Die meisten Menschen suchen Zufriedenheit. Und der Grund dafür, warum manche nicht suchen, ist, dass sie aufgegeben haben. Die Sehnsucht nach Zufriedenheit ist ein grundlegendes menschliches Verlangen. Aber warum haben wir diese Sehnsucht? Das erste Kapitel der Bibel antwortet, weil wir nach Gottes Bild geschaffen wurden. Das ist nicht körperlich, physisch gemeint. Es ist so zu verstehen, wir alle haben bestimmte Eigenschaften, weil wir nach Gottes Bild geschaffen wurden. Tiere handeln anders, wenigstens nicht genauso wie wir, weil Gott sie nicht nach seinem Bild geschaffen hat. Es gibt etwas Besonderes an uns. Und genau hier wird es interessant. Wenn wir herausfinden, was uns so besonders macht und diese Dinge dann umsetzen, dann werden wir wirklich wir selbst sein. Und das wird dazu führen, dass wir zufriedener sind. Das ist ein tolles Buch, das ich euch empfehlen kann. Das kannst du auch in dem christlichen Bücherladen in Wels bestellen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Das funktioniert. Zufriedenheit. Diese Besonderheiten, das, was am Menschen besonders ist, das werden wir jetzt an 6 Sonntagen im 2. Kapitel der Bibel besser kennenlernen, gemeinsam. Also ganz vorne in der Bibel, wenn man ganz vorne anfängt, dann ist da dieser Schöpfungsbericht, diese bekannte Stelle mit Es werde Licht. Und dann in Kapitel 2, muss ich erst noch anschalten, dann in Kapitel 2 ist es wie bei einer Fußballübertragung. Wenn du eine entscheidende Szene noch einmal aus einer anderen Kameraperspektive und in Zeitlupe siehst, extra dieses Bild genommen, weil es geht ja heute um Schönheit. Und in Kapitel 2 in 1. Mose, da siehst du, wozu Menschen gemacht sind, wozu Gott Menschen gemacht hat. Wir lesen da jetzt in 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 8. Ups, jetzt ist gar nichts mehr da. Schaltet es irgendwann mal wieder ein. Okay. Ah, da ist was Schwarzes von mir extra reingemacht. Passt. Entschuldigung, die Verwirrung. Seid nicht verwirrt. Haucht auf Gottes Wort. Wir steigen da ein, wo Gott gerade am Ende der Trockenzeit, wo sich die ersten Wolken anfangen zu bilden, den Mensch nach seinem Bild gemacht hat. Und wir steigen da ein und lesen von einem Garten, von Bäumen und von Flüssen. Zuerst kommt da der Garten in Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Da gibt es also ein Land namens Eden. Und in einem Teil von diesem Land macht Gott jetzt einen Garten und da setzt er den Menschen rein. Und was ist das für ein Garten? Danke. Okay. Der Name Eden, der sagt schon alles, denn Eden bedeutet Wonne. Das ist das Land der Freude, der Erfüllung, der Zufriedenheit. Gott setzt den Menschen nicht in eine Wüste oder in einen Dschungel, sondern in die Wonne, in ein Land namens Wonne. Und dann kommen die Bäume. Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott macht einen Garten im Land der Wonne und erfüllt jetzt diesen Garten mit Schönheit. Die Bäume sind nicht einfach nur nützlich. Es ist nicht einfach nur Astronautennahrung. Proteine, Mineralstoffe, Fette, Vitamine. Nützliche Nahrung. Nein, die Bäume waren vielfältig. Da steht eigentlich, alle Bäume ließ er wachsen. Alle möglichen Früchte sind daran gewachsen und sie haben schön ausgesehen und gut geschmeckt. Ich war mal in Brasilien, 2 Wochen lang, und 2 Wochen lang habe ich jeden Tag eine andere Frucht gegessen, die ich noch nie vorher, von der ich noch nie vorher was gehört habe. Die haben alle super geschmeckt. Das ist irre. Und dieser Garten war voll mit guten und schönen Bäumen, von A wie Apfel bis Z wie Zwetschge und dazwischen Marille, Mandel, Avocado, Banane, Walnuss, Karambol, Cashew, Kirsche, Zitrone, Pekannuss, Orange, Kokosnuss, Feige, Guave, Litschis, Mango, Olive, Pfirsich, Haselnuss, Nektarine, Granatapfel, Kastanie und mehr. Der Garten ist voll mit Schönheit. Gott füllt den Garten mit Schönheit. Und dann kommen die Flüsse. Ich lese ab Vers 10. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen. Der Name des ersten ist Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz und den Schoham-Stein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hidekel. Der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Diese 4 Flüsse haben natürlich zu allen möglichen Theorien geführt, wo das jetzt genau ist und wie das genau gemeint sein könnte. Und wenn dich das interessiert, dann komm nachher zu mir. Ich bin voll darauf vorbereitet auf Diskussionen drüber. Aber diese Flüsse, ja, und letztlich muss ich dich jetzt schon enttäuschen, letztlich weiß ich nicht, wo der Garten war. Aber die Flüsse sagen mir trotzdem viel. Die Flüsse sagen mir, der Garten ist super bewässert, weil diese Flüsse bewässern den Garten. Und der Garten wird nicht austrocknen. Der bleibt grün, der bleibt so herrlich schön. Und dann reißen diese 4 Flüsse natürlich noch den Horizont auf. Die Welt ist größer und schöner als nur der Garten und als nur das Land Eden. Es gibt noch mehr Länder, noch mehr zu entdecken. Gell? Weil der erste Fluss, der führt zu Gold, Parfüm und Edelsteinen. Gold, Parfüm und Edelsteine, lauter nutzlose Dinge. Kann man nicht essen, aus denen kann man auch nichts bauen. Für Gold hat man seit ganz kurzer Zeit irgendwelche nützliche Anwendungen gefunden. Bei diesen Dingen geht es nur darum, dass die Welt schön ist. Und Gott hat es gemacht, dass sie noch schöner sind. Lauter schöne Dinge, Dinge, die das Leben schön machen. Und das ist erst der erste Fluss. Da gibt es so ein bisschen eine Preview, einen Ausblick drauf, was da noch kommt. Was wird der Mensch erst entdecken, wenn er den anderen Flüssen folgt? Und sie erforscht, die Welt ist so schön wie der Garten. Und sie wird noch schöner durch die Bäume. Und ihre Schönheit bleibt erhalten durch die Flüsse. Und die Flüsse reißen den Horizont auf, noch mehr Schönheit zu entdecken. Ein Garten, alle Bäume, vier Flüsse, eine Geschichte voller Schönheit. Was hat das jetzt mit uns und mit deiner Zufriedenheit zu tun? Das Erste, was ich da sagen möchte, ich habe drei Sachen, die ich sagen möchte. Und das Erste ist, Gott ist die Quelle der Schönheit. Und das ist für mich auch sehr logisch. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch diese irre Schönheit nicht. Wenn man denkt, es gäbe keinen Gott, dann muss man sagen, dass Menschen eben gewisse Farben und gewisse Formen schön finden, weil sie irgendwelche Vorteile fürs Überleben bringen. Das wäre eine evolutionäre Ästhetik. Was gut für die Vorfahren war, das schreibt sich irgendwie in unsere Gene ein als schön. Und das ist ein Riesenblödsinn. Denk mal nach. Dann dürfte ja kein Mensch auf der Welt eine Wüste schön finden. Ich war noch nie in der Wüste, aber Verwandte von mir waren schon dort und die haben das super schön gefunden. Ich kenne auch viele schöne Bilder von Wüsten. Das dürfte nicht passieren. Oder es dürfte auch kein Mensch einen Berggipfel schön finden. Ach, das ist für mich der Gipfel der Schönheit. Ihr müsst euch das jetzt mehr vorstellen, als das man sehen kann. Blauer, strahlender Himmel und weiße Berge. Das ist für mich das Allerschönste. Deswegen habe ich mich heute auch so angezogen. Und es passt dazu zum Thema. Aber das dürfte man niemals schön finden. Am Gipfel oben, das ist absolut lebensfeindlich. Da wächst kein Avocado. Und wenn du einmal stolperst, dann geht's runter. Da lauert überall der Tod. Trotzdem ist es schön. Niemand dürfte eine Wüste schön finden, einen Berggipfel oder einen Tiger. Ich meine, sind Tiger schön? Ja, Tiger sind schön. Wenn du relativ naiv durch die Welt gehst und du gehst durch den Dschungel und es knistert ein bisschen und der Tiger steht vor dir, ich meine, da bist du in Versuchung, niederzuknien und zu sagen, boah, ist das schön. Ja, wenn du nichts weißt sonst über die Tiger. Die Schönheit ist unerklärlich ohne Gott. Ohne Gott ist die Schönheit unerklärlich. Wir erleben alle, dass es Schönheit gibt. Und Gott ist die Quelle. Und auch diese Schönheit, die weist über sich hinaus. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Schönheit zu Beziehung führt? Wenn du Schönheit erlebst, dann weckt es Gefühle in dir und nicht nur ein Gefühl der Freude, sondern auch so ein Gefühl, wo du sagen willst, hey, schau das an, wie schön das ist. Das führt zu Beziehung. Und dann gibt es auch noch dieses Gefühl der Dankbarkeit. Du möchtest am liebsten jemandem Danke sagen dafür. Dieser jemand ist Gott. Er ist die Quelle der Schönheit und alle Schönheit weist letztlich auf ihn hin. Gott ist die Quelle der Schönheit. Unser Text macht es überdeutlich klar. Gott ist so gut zum Menschen. Er bereitet alles vor für den Menschen in einem Land namens Wonne. Und da setzt er den Menschen dann hinein in diese passende Umgebung. Das ist Quatsch, wenn manche Leute sagen, der Mensch hat da gar nicht so richtig reingepasst in den Garten. Na, dafür ist er geschaffen gewesen, für diese herrliche Umgebung. So gut ist Gott zu den zum Menschen. Und er macht alles noch schöner und besser und wahrer durch die Bäume. Und er schaut, dass die Schönheit noch erhalten bleibt durch die Flüsse. Und dass die Welt, er macht die Welt schön, dauerhaft schön und groß und reich. Gott ist nicht nur stark genug und kreativ genug und mächtig genug, das alles zu machen. Gott ist auch großzügig und er schenkt es alles, weil er die Menschen liebt. Der Mensch muss sich das Paradies nicht erst verdienen. Gott schenkt ihm das und setzt ihn da hinein. Dafür sind Menschen geschaffen. Gott ist die Quelle der Schönheit. Und das ist dann das Zweite, was ich dazu sagen möchte. Du bist für Gottes Schönheit geschaffen. Du bist für Gottes Schönheit geschaffen. Du bist kein Tier. Gott hat dich speziell gemacht und er hat uns nach seinem Bild gemacht. Das bedeutet, dass wir irgendwas gemeinsam haben mit Gott. Und ein Beispiel dafür ist die Sache mit der Schönheit. Ich meine, glaubst du, dass Gott Schönheit genießt? Ich glaube das schon. Im ersten Kapitel der Bibel, da wird ja beschrieben, wie Gott die Welt macht und dass er immer wieder Pausen einlegt. Er ist kein Workaholic. Und dann schaut er sich das alles an und er ist begeistert davon. Und er sah, dass es gut war. 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 Und es war sehr gut. Und denk an Jesus, der menschgewordene Gott auf der Erde. Wie hat er gelebt? Das erste Wunder, was war? 600 Liter Wein aber hat er gemacht als erstes Wunder. Aber was war das für ein Wein? Astronautenwein? Tetrapackwein? Es war toller Wein. Der hat super geschmeckt. Schön für... Na, den Wein gibt's nicht auf der Welt. Den hat Jesus extra gemacht damals. Das war einmalig. Aber eines Tages werden wir wieder so einen Wein trinken, den Jesus extra macht für uns. Natürlich genießt Gott Schönheit. Und Jesus sagt einmal, schaut die Lilien auf dem Feld an. Schaut die Lilien auf dem Feld an, sagt er. Und dann, wie findet er das? Nicht einmal Salomo, der herrliche König, der Gewaltige, in all seiner Herrlichkeit war so angezogen wie die Lilien. Sowieso genießt Gott Schönheit, klar. Klar genießt Gott selbst auch die Schönheit und er hat dich auch in seinem Bild geschaffen. Im Paradies waren ja diese Bäume da. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen. Die haben schön ausgeschaut, aber schön für wen? Wer war denn da? Für wen war es schön? Gott hat sie sicher auch für Menschen so schön gemacht. Und die waren eben nicht nur visuell ästhetisch für die Augen schön, sondern auch für den Geschmack schön, gustatorisch ästhetisch, das Wort habe ich extra nachgeschaut. Habe ich nicht gekannt. Das weiß ich. Gustatorisch schön. So eine Welt macht Gott. Du bist kein Tier. Du bist als Gottes Ebenbild dazu geschaffen, Schönheit zu genießen. Und deswegen haben wir auch alle diese Sehnsucht nach Eden. Wir sehnen uns nach Schönheit ohne Haken. Nach ungetrübtem Genuss. Wir sehnen uns nach mehr und immer mehr Schönheit. Wir sind nicht dafür geschaffen, mit irgendwas auf dieser Welt zufrieden zu sein. Wir sind für mehr und mehr Schönheit geschaffen. Und es ist so super, dass Gott da am Anfang ursprünglich eine Welt macht, die genau so ist, die schön ist, die man immer mehr erforschen kann, wo man immer mehr entdecken kann und wo immer mehr Schönheit zum Vorschein kommt. Du bist für Gottes Schönheit geschaffen. Also der dritte Punkt, genieße Gottes Schönheit. Genieße Gottes Schönheit. Manche von euch denken sich jetzt vielleicht, komisch, natürlich denke ich das nicht, aber manche von euch denken sich jetzt vielleicht, will der Typ jetzt, dass wir den ganzen Tag faulenzen und Schönheit genießen? Na, das will der Typ natürlich nicht. Das ist eine Facette von dem, was wir da lesen über den Menschen. Eine Facette. Aber das ist die erste, interessanterweise. Das gehört auch dazu. Ich will nicht, dass du nur faulenzt und Schönheit genießt, aber auch, ich will, dass du auch Schönheit genießt. Glaub, dass du dazu geschaffen bist. Das ist keine unwichtige Nebensächlichkeit, sondern ein Teil deiner Würde als Mensch. Ein Teil deiner Berufung als Mensch. Genieße Gottes Schönheit. Und ich hoffe, du hast diesen zentralen Aspekt des Menschseins nicht verloren. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, wer du bist. Ich hoffe, du bist nicht in einer Situation, wo du das verlernt hast. Das kann aber passieren natürlich. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und da gibt es keinen ungetrübten Genuss ganz ohne Angst und ohne Kopfweh. Und nicht alles, was ich genießen will, ist gut. Das ist auch klar. Vielleicht geht es dir so. Früher hast du Schönheit genießen können. Heute bist du bitter und enttäuscht und verletzt und die ganze Welt ist für dich grau. Oder diese Erzählung vom Paradies macht dich traurig. Wenn du daran denkst, was ist und was sein sollte. Wenn du über diesen Verlust nachdenkst, wir haben das Paradies verloren. Vielleicht macht es das traurig, dieser Verlust. Wir sehen um uns herum so viel, was nicht paradiesisch ist. Und wir machen selbst auch so viel hässlich. Aber trotzdem haben wir diese Sehnsucht. Wir sehnen uns nach dieser unschuldigen Schönheit des ersten Tages, eben weil wir sie nicht erleben, aber dafür geschaffen sind. Also können wir überhaupt bei dieser Traurigkeit Schönheit genießen? Es gibt einen, der uns tröstet. Es gibt einen, der uns verspricht, dass wir ihn jetzt schon genießen können. Und der verspricht uns, dass wir eines Tages das Paradies wiedersehen. Ich meine, wo ist das Paradies? Du findest das Paradies nicht. Und wenn du alle Flüsse dieser Welt absuchst, wenn du alle Symphonien der Welt hörst, wenn du alle Galerien der Welt durchwanderst, du findest das Paradies nicht auf der Erde. Ich habe vorhin gesagt, alle Schönheit ist Gottes Schönheit. Wenn du versuchst, Schönheit zu genießen, aber ohne Gott, dann funktioniert das nicht auf Dauer. Entweder es wird fad oder es versklavt dich. Ich glaube, Sartre oder genau, weiß man es nicht, vielleicht war es Aldous Huxley, einer von den beiden hat gesagt, es kommt die Zeit, wenn man sogar bei Shakespeare und Beethoven fragt, ist das alles? Und so sind wir, so ist unsere gefallene Welt. Das, ohne Gott wird es entweder fad oder es wird uns versklaven. Und das versuchen Millionen und Millionen von Menschen immer wieder, Schönheit ohne Gott zu finden. Aber das Glück findet man so nicht. Schönheit führt zu Beziehung. Wir Menschen sind ausgelegt auf immer größere Schönheit. Und nur Gott bietet das. Deswegen müssen wir wieder nahe zu ihm kommen. Aber wir sind rausgeflogen aus dem Paradies. Wie kommt man nahe zu ihm? Es gibt keinen Weg zurück ins Paradies. Es gibt einen Weg nach vorne. Und der hat auch was mit einem Garten und mit einem Baum und mit einem Fluss zu tun. Der Weg ins Paradies ist der Weg zu Gott. Jesus hat in einem Garten Blut geschwitzt, wegen der Entscheidung für uns alle, auf einen Baum zu gehen, aufs Kreuz zu gehen. Er hat seinen Baum getragen. Und er ist da gestorben. Und dabei hat er noch einem Verbrecher versprochen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist der Weg zurück ins Paradies. Und Jesus verspricht dir, wenn du auf das vertraust, was er am Kreuz gemacht hat, dann verspricht er dir, auch seinen Geist in dich zu legen. Und der wird in dir sein wie ein Lebensstrom, der überfließt. Der Weg nach vorne zurück ins Paradies ist auch ein Weg über einen Garten, einen Baum und Ströme, Flüsse. Jesus bringt uns buchstäblich ins Paradies. Dort werden wir Gottes Schönheit genießen, Gott selbst genießen. Und bis dahin genießen wir mit Gott auch schon seine Welt, seine Schönheit, ihn selbst und die Schönheit, die er uns schenkt. In 1. Timotheus 6, Vers 17, da steht, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Die Welt ist immer noch dazu da, dass wir sie genießen, mit Gott gemeinsam. Und wenn du das mit Jesus gemeinsam tust, dann musst du auch nicht Angst haben, dass du jetzt was machst, was dich versklavt oder zerstört oder andere fertig macht. Dann wirst du auch durch die Lügen der Welt um uns herum durchschauen, wo sie uns was verkauft als schön, was letztlich kaputt macht oder andere kaputt gemacht hat schon. Gott reicht uns alles da zum Genuss. Zufriedene Menschen genießen Gottes Schönheit immer wieder, gewohnheitsmäßig. Schönheit genießen heißt, mehr zu leben, wofür wir geschaffen sind. Also woran denkst du bei Schönheit? Und wir sind alle ein bisschen unterschiedlich und finden unterschiedliche Sachen schön. Natur, Musik, Mathematik, Schachprobleme, Sudoku, wenn es geht. Kalligrafie, und das ist in unserem Kulturkreis überhaupt nicht verbreitet, aber in anderen ist das der Gipfel der Schönheit. Oder das Tor, das Fußballtor von Mario Mandzukic vom letzten Samstag. Wie schön und herrlich war dieser Spielzug. Vielleicht genießt du das mehr. Oder ein aufgeräumter Garten, ein aufgeräumter Schreibtisch, Kunst, Bücher, Geschichten, Filme, sonderbar geformte Stöcke und Steine, Kristalle, ein Bach im Wald, bunte Farben, Gedichte, Liedtexte, Architektur, Stoffe, Hunde, Tauchen, Motorräder, Tiere, Essen. Das ist ein wichtiger Bereich für mich, Essen zum Beispiel. Wir haben ein Kinderbuch zu Hause, wo der kleine Bär und der kleine Tiger miteinander leben. Und der kleine Tiger lädt den Maulwurf ein, bei ihnen zu wohnen und sagt, komm, du wohn bei uns. Der Bär kocht immer so gut, dass wir vor Freude weinen müssen. Das zitieren wir sehr oft zu Hause bei uns. Woran denkst du bei Schönheit? Wie genießt du Schönheit? Dreh dir mal zu deinem Nachbarn und frag ihn einfach diese Frage. Wie genießt du Schönheit? Ich warte so lange, bis ihr das gemacht habt. Georg, wie genießt du Gottes Schönheit? Wie genießt du Schönheit?
Hinter der mir sitzt, ob mir das gut wird. Das Wasser und alles. Also ich bin für die Schöpfung, ob das Wüste ist oder Berge.
Ich wünsche dir das so sehr, dass du die Frage beantworten kannst. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, wie kannst du jeden Tag ein bisschen mehr diese Schönheit genießen, Gottes Schönheit genießen und ihm dafür danken. Und es genießen und es mit anderen teilen. Wann in deinem Tagesablauf ist Zeit dafür? Ich sitze ja zu Hause meistens am Computer und muss denken und das ist oft ganz, ganz still, am Vormittag vor allem. Und ich habe jetzt bewusst mich dazu entschieden, immer wieder mal eine schöne Musik einzuschalten. Weil das so leicht passiert, dass man das einfach nicht tut. Wie kannst du bewusst irgendwas machen? Wo ist in deinem Tageslauf Zeit dafür? Wann in der Woche ist Zeit dafür? Und mit wem redest du darüber? Das führt ja zu Beziehung. Wir haben ja in der letzten Woche als Familie ganz oft darüber geredet, was wir schön finden. Das war total überraschend. Und auch, ich glaube, das hat uns auch näher zusammengebracht und uns auch zum Danken gebracht. Gott ist die Quelle der Schönheit. Du bist für Gottes Schönheit geschaffen. Also genieße jeden Tag seine Schönheit. Und das ist auch Anbetung. Das ist Anbetung. Gott gibt uns nämlich 10.000 Gründe, ihn anzubeten. Er ist so gut und schön und großzügig. Und das machen wir jetzt gleich. Das ist gleich die Anwendung von dieser Predigt. Liebes Musikteam, kommt bitte raus. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen als Antwort auf die Predigt. 10.000 Gründe heißt das. Und danach gibt es eine Gebetszeit, wo jede und jeder von euch eingeladen ist, kurz, laut Gott zu danken und zu antworten auf seine Liebe. Bevor wir singen, bete ich noch. Herr Jesus, wir staunen und wir danken dir, dass du die Blumen schön gefunden hast und gustatorisch schönen Wein gemacht hast. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du eine schöne Welt gemacht hast. Wir loben dich dafür und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und ein Strom bist, der überfließt und übersprudelt. Herr, und wir wollen dich jetzt anbeten für deine Schönheit. Und wir danken dir, dass wir mit dir gemeinsam die Welt genießen dürfen und genießen können. Hilf uns dabei. Danke, dass du uns 10.000 Gründe gibst dafür. Amen.